Ich hoffe, dass die Einstellung mit dem Mikrofon gut ist. Wunderbar. Ich bedanke mich für die freundliche Begrüßung hier in diesem Gotteshaus. Und ich kann dazu sagen, dass wir, seit ich hier in Hamburg bin, seit 2,5 Jahren, mit den beiden Pastoren Dennis Meyer und Jan Kozak ein wirklich gutes Verhältnis haben, dass wir uns regelmäßig treffen zu unseren privaten Gesprächen. Ich kann es auch verschieben, das Mikrofon. Muss nicht? Gut. Ich freue mich also darüber, dass wir diese Kontakte haben zu dieser Gemeinde, und wir treffen uns regelmäßig und haben dann ein gemeinsames Pastorenfrühstück, wo wir uns dann unser Herz uns gegenseitig ausschütten. Der Text für die Predigt heute kommt aus dem Matthäus 28, und ich möchte da einige Verse vorlesen. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und im größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Es stand in der Zeitung am vergangenen Montag: Bischöfin Maria Jepsen wirbt für ein positives Verständnis von Mission. Die Ausbreitung des Christentums sei in den vergangenen Jahren zu oft nur von den Schattenseiten her beurteilt worden, sagte sie gestern im Michel, also vor einer Woche am Sonntag. Die Verkündigung des Evangeliums sei jedoch ein Wesensmerkmal der Kirche. Biblischer Glaube ist kein Stillsteh-Glaube, sondern ein Hingeh-Glaube. Jepsen räumte ein, dass Missionare manchmal im Schlepptau der Kolonialisten gekommen seien, doch viele Männer und Frauen haben in äußerst sensibler Weise das Evangelium verkündigt mit Worten und Taten. Als Beispiel nannte die Bischöfin den Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer. Biblischer Glaube kein Stillsteh-Glaube, sondern ein Hingeh-Glaube. Das eben zitierte Beispiel von Albert Schweitzer ist ein gutes Beispiel, denn Albert Schweitzer ist hingegangen, weit weg von seiner Heimat im deutsch-französischen Elsass, und er war über Jahrzehnte für Europa das Bild des Missionars schlechthin. Wer an Mission dachte, dachte an Albert Schweitzer. Er war das Bild eines Missionars schlechthin, universell gebildet mit verschiedenen akademischen Titeln in Theologie und Philosophie und in Medizin versehen, dazu ausgerüstet mit dem Ruf eines ausgezeichneten Organisten, übrigens eines der besten Organisten seiner Zeit, der so ganz nebenbei auch die Neuausgabe der Orgelwerke von Johann Sebastian Bach besorgte. Man fragt sich, wann hat denn der mal Zeit für was anderes gehabt? Und dieser Albert Schweitzer verschwand eines Tages im Jahr 1913 im zentralafrikanischen Urwald und baute dort eine Missionsstation auf und ein weltberühmtes Krankenhaus. Er wurde der Urwalddoktor in Lambarene und erhielt 1952 den Friedensnobelpreis. Kein Wunder, dass Bischöfin Jepsen ihn am vergangenen Sonntag im Michel als strahlendes Beispiel von Mission erwähnte. Mission. Und wir, wenige hundert Meter entfernt in der Onkengemeinde, erinnern uns auch noch etwas mehr an Bischöfin Jepsen, als sie nämlich vor einigen Wochen anlässlich des 175. Jubiläums unserer Gemeinde ein Grußwort hielt und uns die Hand der Versöhnung in Sachen Mission entgegenstreckte. Sie sagte nämlich: Es hat lange gedauert, viel zu lange, bis wir uns gegenseitig anerkannten als Kirchen, als christliche Denominationen und Gemeinschaften. Und für unsere evangelisch-lutherische Kirche in Hamburg kann ich mich nur schämen und um Vergebung bitten, dass Johann Gerhard Onken und wohl viele mit ihm und nach ihm als Sektierer bezeichnet und geächtet wurden, man müsste hinzufügen auch noch verfolgt und bestraft, und dass die Frage der Mission, des aktiven christlichen Bekennens als suspekt abgetan wurde. Wir haben hinzugelernt, wir alle, und ich hoffe, dass wir so weitermachen, dass wir wie die neugeborenen Kindlein, es war der Sonntag Quasimodo Geniti, und wie der heutige Sonntag heißt, neugierig und vertrauensvoll miteinander unseren Glauben bezeugen im ökumenischen Zentrum in der Hafen City, auch in anderen Orten in unserer Stadt und darüber hinaus. Soweit Bischöfin Jepsen. Über Mission, man höre und staune. Damit wäre doch jetzt alles gut, oder? Mission ist wieder in, sie ist erlaubt, sie ist gewünscht, sie wird von der höchsten Kanzel Hamburgs verkündet und gefordert. Die alten Feindbilder sind von den Wänden genommen worden. Nur leider ist mit den Feindbildern im Großen und Ganzen auch die Mission verschwunden, die tatsächliche Mission. Verschwunden aus den Köpfen der Christen Land auf Land ab. Wozu noch Mission? In der Theorie finden wir das ja alle super. Aber wir sind auch dankbar dafür, dass andere Leute uns die Sache abgenommen haben. Nämlich die Profis, die Missionsprofis. Die Kirchen sind offen, sagen wir uns selbst. Wer will, kann ja kommen und ungestraft bei uns das Evangelium anhören. Und mit Sicherheit werden allein an einem Sonntag in Hamburg an über 100 Plätzen wird das Evangelium verkündigt. Warum spricht die Bischöfin also von Mission als von einem Wesensmerkmal der Kirche und plädiert gleichzeitig so stark für den Hingeh-Glauben? Warum das denn, wenn es ein Wesensmerkmal ist? Die Antwort: Weil sich die Mission aus den Kirchen verabschiedet hat, und genau deshalb predige ich heute über einen uralten Missionstext und dort aus dem Evangelium des Matthäus, Kapitel 28, nur über den einen Vers, Vers 19. Und ich habe ihn mal ein bisschen wörtlich übersetzt, weil man ihn ja auch ganz anders kennt. Indem ihr hingeht, macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie alles halten lehrt, was ich euch geboten habe. Heute soll uns von diesem sehr länglichen Satz, diesem umfassenden Satz, nur der Imperativ, das Gebot, der Befehl interessieren, nämlich das kleine Satzteilchen: Macht zu Jüngern alle Völker. Und auch hier kann ich mich nur auf gewisse Kleinigkeiten beschränken. Geboten ist in diesem einen Satz nur das eine. Auch wenn die Luther-Übersetzung sagt, geht hin in alle Welt, ist falsch übersetzt. Es gibt nur einen Imperativ in diesem Satz, der heißt, macht alle Völker. Und das andere sind nur Umstandsbeschreibungen. Geboten ist in diesem Satz nur das eine, macht zu Jüngern. Alles andere ist Begleitmusik, indem ihr hingeht und indem ihr tauft und indem ihr lehrt. Geboten ist das eine, Macht zu Jüngern. Und meine Frage heute Morgen ist, was gibt es da eigentlich zu machen? Und ich will die Antwort in drei Abschnitten geben. Der erste Abschnitt ist überschrieben: Jünger werden in Schulen gemacht. Jünger werden in Schulen gemacht. Wundert man sich darüber? Jesus gründete, als er seine Jünger machte, eine Wanderschule. Er war der Lehrer und sie die Schüler, die Lehrlinge, die Studenten. Das Wort Jünger kommt aus dem Althochdeutschen und von dem Wort Jungiro, von dem dann Jünger abstammt und heißt Lehrling, Auszubildender oder Azubi, wie wir heute auch manchmal sagen. Es war eine lange und anstrengende Schule, die die Jünger zu durchlaufen hatten mit ihrem Meister, ihrem Lehrmeister. Und das Evangelium beweist, dass sie niemals ausgelernt hatten. Auch nach der Zeit zusammen mit Jesus ging es immer weiter und immer weiter. Die Schule Gottes hörte nicht auf, sondern ging weiter. Und nach Jesus war es der Geist Jesu, der Geist Gottes, der das Lehren fortführte, bis auf den heutigen Tag. Gemeinden Christi, christliche Gemeinden auf der ganzen Welt, sind solche Schulen, wo Jünger ausgebildet werden. Hier in unseren Veranstaltungen, im Gottesdienst, in der Predigt, in der Bibelschule vor dem Predigtteil des Gottesdienstes, im Alpha-Kurs, im Hauskreis, in den Gruppen. Hier findet die Jüngerschule statt, die Jesus angefangen hatte. Die Schule Jesu, in der Jünger gemacht werden und gemacht werden sollen. Und was lernen die Jünger in dieser Schule? Sind sie denn niemals fertig? Was ist das für eine komische Schule, wo man nie fertig wird? Ist doch absurd. Gibt es kein Lehrstück, kein Lehrlingsstück, kein Gesellenstück, kein Meisterstück? Geht man in der Schule Jesu einfach immer zur Schule, immer zur Schule? Das ist ja furchtbar, wenn wir unseren Kindern sagen würden, die Schule hört für euch nie auf. Die wissen, bei ihnen hört jede Schule mal auf und das tröstet sie doch. Heißt christliches Leben, einfach immer zur Schule gehen zu müssen? Es hatte tatsächlich den Anschein, dass in den christlichen Gemeinden einfach immer Schule stattfindet und zwar immer auf ein und dieselbe Art und Weise. Man lernt es sein Leben lang, wie man Jünger wird, wie ich ein Jünger werde und ich lerne, und ich lerne und ich lerne und ich lerne. Und es hört nicht auf. Aber es ist nur ein Teil. Und deswegen komme ich jetzt zum zweiten Abschnitt. In der Schule Jesu lernt man auch, Jünger zu machen und nicht nur Jünger zu werden. Hier steckt der große Fehler der meisten christlichen Kirchen. Sie haben nämlich zumeist ein oder zwei Lehrer und dazu eine Klasse mit 200 plus Schülern. Eine Riesenklasse, auch heute Morgen, eine Riesenklasse. Übrigens, ein großer Teil davon schwänzt immer. Viele halten das sogar für einen Idealfall, wenn die Klasse immer größer wird und finden das sogar noch gottgemäß, wenn die Klasse immer größer wird und der Lehrer vor immer mehr Menschen zu reden und zu predigen hat. Doch jeder Pädagoge weiß, bei solchen Klassen ist der Lernerfolg gering, um nicht zu sagen null. So ein richtiger Pädagoge würde sagen, das geht einfach nicht. Da kann ja nichts passieren. In Afrika, wo ich etliche Jahre gelebt und danach nochmal etliche Jahre gearbeitet habe, in Afrika, da habe ich Schulen besucht, da war es normal, dass in einer Schulklasse 100 Schülerinnen und Schüler, manchmal verschiedener Jahrgangsstufen zusammen waren. Und es war problematisch. Und ich habe gelernt, in diesen großen Schulen, da kommt man nur voran mit Drill. Und deswegen wurden sie auch gedrillt. 1 mal 3 ist 3. 2 mal 3 ist 6. 3 mal 3 ist 9. Und bald konnten sie das Gedicht auswendig. Aber wir empfinden doch nicht, dass hier Schule stattfindet. Ich war übrigens auch als Lehrer dort und habe also an einem Busch-Gymnasium Mathematik und Physik unterrichtet und weiß, dass sie auch noch anders lernen können, aber ich habe es auch anders erlebt. Und dann haben wir vorhin gerade in der Ecke da hinten gesessen und da war ein Sportsfreund. Der hat uns so richtig ein schönes Beispiel erzählt, wie Schule stattfinden kann. Er hatte also wahrscheinlich hunderte von Sportlerinnen und Sportlern, Kinder zumeist und Jugendliche, einfach in ihrer Sportskarriere motiviert und begleitet. Und dann sagte er, das Schönste war für ihn immer, wenn aus diesen Sportvereinskindern dann große Sportvereinsfreunde gemacht wurden. Das ist eine Art von Jüngerschaftsschule. Das Geheimnis des Jüngermachens ist dies. Jünger machen Jünger. Jüngerinnen machen Jüngerinnen. Dazu bedarf es aber eines völlig neuen Selbstverständnisses. Das Selbstverständnis, dass Jünger dazu da sind, um Jünger zu machen. Die Jünger machen. Die Jünger machen. Und so geht es immer weiter. Oder anders gesagt, Christen sind dazu da, um Christen zu machen, die Christen machen. Nur von hier wird auch das alte baptistische Motto, das unser Gründervater Onken uns auf den Weg gegeben hat, wieder verständlich, nämlich jeder Baptist ein Missionar. Schönes Wort, nur wir sind es leider nicht. Wie aber macht man das denn nun, dieses Jüngermachen? Was soll man denn da tun? Wie ist man denn Missionar? Wie ist man ein Jünger, der Jünger macht, die Jünger machen? Und da komme ich zum dritten Abschnitt. Man macht Jünger, indem man die Story von Jesus glaubhaft lebt und gewaltfrei weitergibt. Ich rede hier von der Story, dem englischen Wort Story und heißt einfach nur Geschichte, aber Story ist so bekannt, in jeder Story kommt Story vor. Also ich rede hier von der Story, von der Jesus-Story und ich rede nicht vom Glaubensbekenntnis. Ich rede nicht von einer Dogmatik, sondern ich rede von einer regelrechten Erzählgeschichte. Alle Kinder hören gerne Erzählungen. Alle hören gerne, wenn etwas erzählt wird. Und man kann Kinder mit jeder Erzählgeschichte in den Bann ziehen. Eine Story, mit einer guten Story. Ich war mal in einer Gemeinde zu einem Wochenendseminar und legte dann am Nachmittag der Gemeinde, bevor sie in Gruppen ging, die Frage vor, was ist eigentlich das Evangelium? Und dann durften sie sich alle zurückziehen und durften aufschreiben, was ist das Evangelium? Und es kamen also herrliche Antworten. Einige haben es in einem ganzen Satz geschafft. Ja. Der war dann natürlich eine ganze Seite lang. Ja. Andere haben es also in mehreren Punkten gemacht und es war also dogmatisch sehr schön und interessant. Aber nicht ein einziger kam dahin, wo ich sie hinhaben wollte. War ja gut für mich. Aber ich habe dann gesagt, meines Erachtens ist das Evangelium etwas ganz anderes. Und dann lass uns doch mal das älteste Evangelium anschauen. Und Markus 1, Vers 1 lesen. Und da stand dann geschrieben, Beginn des Evangeliums von Jesus Christus. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und dann kam eine Geschichte. Markus erzählt wie kein anderer Geschichten und Geschichten von Jesus. Das ist das Evangelium, das ist die erzählte Geschichte von Jesus. Es ist nicht die Dogmatik, sondern es ist die geschehene Geschichte von Jesus. Um Jünger zu werden, muss man die Story von Jesus erstmal kennen. Und das immer besser, in immer mehr Einzelheiten. Nur ist es so, dass ganz viele in einem guten Alter diese Geschichten so oft gelesen haben, dass sie gar nicht mehr richtig lesen können. Dass sie immer alles schon wissen. Auch den nächsten Satz wissen sie alles schon. Und das eine lesen sie nie. Dass ihr Jünger werden, bedeutet, ich soll Jünger machen. Dazu hat mich Gott in diese Welt geschickt und dazu hat er mir den Glauben geschenkt. Dieses Kennenlernen der Story von Jesus heißt unter anderem, dass ich auch möglichst viele Jesus-Worte auswendig lernen sollte. Ohne die geschriebenen Worte Jesu hätten wir sie heute nicht. Aber ohne dass Generationen von Menschen diese Jesus-Worte auswendig gelernt hätten, hätten wir nicht das, was wir heute als christliche Kultur bezeichnen. Um Jünger zu machen, muss man diese Jesus-Geschichte nun weitererzählen und weitererzählen und weiter und immer weiter. Die Evangelien sind der Grundstock des Glaubens. Ohne die Jesus-Geschichte kann man nicht Christ, kann man nicht Jünger werden. Das sind Banalitäten, die ich jetzt sage, aber sehr, sehr wichtige Banalitäten. Und die Jesus-Geschichte ist in ihrer Art einzigartig in der gesamten religiösen Literatur der Welt. Völlig anders als der Koran. Man muss nur mal den Koran lesen, dann merkt man die Unterschiede zum Neuen Testament. Nur vom Genre, von der Art. Und völlig anders auch als der Tanach, das Alte Testament. Völlig anders. Und was ist daran anders? Die Jesus-Geschichte ist Zeugnisgeschichte. Erzählt und weitererzählt von Augenzeugen. Und schließlich gesammelt und geordnet und durchdacht in so großer Nähe zu den Geschehnissen, wie es keine andere Literatur hat. Und durchdacht als Erzählung von einer weltbewegenden Geschichte, deren Ursprung und Regisseur Gott selbst ist. Und einer Geschichte, die bis heute nicht aufgehört hat, sich zu ereignen. Eine Geschichte, deren Wahrheit sich bis heute bewahrheitet. Aber glaubhaft wird die Story von Jesus nur von solchen gelebt, die es selber glauben, dass die Kraft Gottes, die die Evangeliengeschichte durchwirkt, auch hier und heute und bei mir Realität ist, glaubhafte Realität. Das Einzigartige der Evangelien, dass sie Zeugnisgeschichten sind, das ist das, was bei uns ankommen muss. Dass es sich um Wirklichkeiten handelt, die immer danach drängen, Wirklichkeit zu werden. Und kein Mensch ist jünger in dieser Welt, kein Mensch ist jünger Jesu, bevor er nicht das erfahren hat, die Wirklichkeit der Evangelien ist meine Wirklichkeit heute. Und so lange ist jemand kein Jünger Jesu, bevor er nicht von sich sagen kann, ich habe diese Wirklichkeit tatsächlich erfahren. Nicht nur gelesen, nicht nur gehört, nicht nur auswendig gelernt, sondern es steckt eine Wirklichkeit dahinter. Wie aber gebe ich jetzt diese Story glaubhaft weiter? Erstens, indem ich sie glaubhaft lebe. Zweitens, indem ich sie meinen Kindern und Enkeln erzähle. Die wichtigste Bibelschule der Welt ist die Kinderstube. Hier wird der Grund gelegt und hier wurde der Grund gelegt für Generationen von Jüngerinnen und von Jüngern. Eine Sabbatschule kann diese Bibelschule so wenig ersetzen wie die Grundschule, die Kinderstube. Aber nächst der Kinderstube ist die Sonntagsschule, ist die Sabbatschule die wichtigste Jüngerschaftsschule der Welt. Aber das Weitergeben der Jesus-Story geschieht immer dann glaubhaft und gewaltfrei, wenn es im Geiste Jesu geschieht. Ohne Druck und ohne Zwang und mit dem beglaubigenden Stempel des eigenen Vorbildes. Es gibt einen schönen Spruch, Erziehung hilft nicht, sie machen einem doch alles nach. Das heißt, das Vorbild, das wir sind, das prägt auch unsere Kinder, auch im Glauben. Sie kommen zumeist nur mit größter Mühe weiter, als wir selbst gekommen sind. Und Generationen von jungen Jüngerinnen und Jüngern sind verschwunden aus den christlichen Gemeinden, geflohen vor einem unsäglichen und unerträglichen Druck ihrer überfrommen Eltern, ihrer Onkels, ihrer Tanten, ihrer Opas und Omas und sonstigen Bibelschullehrerinnen und Lehrern. Diese produzierten alle keine Jünger, sondern nur eingeschüchterte Parteigenossen. Das Christentum leidet darunter, dass das Jüngerwerden nicht wirklich geschehen ist, sondern man hat Parteiideologie in Parteigenossen gezüchtet. Und das ist eine traurige Sache. Ich würde sagen, Jünger ist man erst dann, wenn man keinen Schubs mehr braucht, weil man selbstständig und mündig und erwachsen geworden ist im Glauben. Diese Leute muss man nicht mehr beaufsichtigen. Diese Leute muss man nicht mehr drängen. Das sind Jünger, die wollen selbst. Die sind automobil. Auto, selbst, mobil, Bewegung. Die sind Selbstbeweger. Ein Jünger ist jemand, der dazu gekommen ist, selbst in Bewegung zu sein. Vieles könnte und müsste hier noch gesagt werden, aber die Weitergabe der Jesusgeschichte in Büchern, Kassetten und Filmen und so weiter hat kein Ende. Aber die beste Weitergabe, trotz allem Gesagten, geschieht durch das gelebte Vorbild. Und hier komme ich nochmal auf Albert Schweitzer vom Anfang zurück. Albert Schweitzer war der Missionar der Mitte des 20. Jahrhunderts, aber wenige wissen, dass er von der Pariser Mission ausgeschickt worden war, unter einer Bedingung: er durfte niemals predigen. Seine Theologie war nicht korrekt für die Pariser Mission und er durfte nicht predigen. Wie dumm diese Leute damals waren, zeigt der dicke Predigtband von Albert Schweitzer, den jeder Mensch nur mit größtem Gewinn, Genuss und Hingabe lesen kann. Er war ein begnadeter Prediger und in Afrika hat man es ihm verboten, weil er nicht den rechten Zungenschlag besessen hatte. Lasst uns darum selber Jünger sein, immer bessere Jünger werden, aber alle anderen Menschen zu Jüngern machen. Und das glaubhaft und gewaltfrei. Amen.